HR2 Kultur. 2 bis 4.
Mit Adelheid Kleine am Mikrofon. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Sendung 2 bis 4 hier in HR2 Kultur. Immer am Sonntagnachmittag von 2 bis 4. Ja, Menschen und ihre Musik, das ist unser Thema. Und ich freue mich auf das Gespräch mit Sabine Fischmann. Sängerin, Schauspielerin, Pianistin, Komponistin und am besten alles gleichzeitig und auf einmal. Sie kann alles außer langweilen, hat die Presse vor vielen Jahren mal über Sabine Fischmann geschrieben. Herzlich willkommen.
Ja, danke. Freue mich, dass ich hier sein kann.
Sie haben die Musik ausgesucht für diese Sendung. Das ist Musik, die Sie geprägt hat, die Sie besonders mögen, die Sie selbst machen auch. Ein Instrument haben Sie auch mitgebracht. So viel kann ich schon verraten. Ich glaube, Sie hätten auch gut 4 Stunden Sendezeit füllen können, oder? Mit Ihren Musikwünschen?
Ja, ganz sicher. Also so im Laufe von jetzt mittlerweile 46 Jahren sammelt sich ja dann doch einiges zusammen. Und bei mir ist ja das, finde ich, Interessante, dass ich wirklich aus der Klassik komme und eine total klassische Kindheit und auch teilweise Jugend hatte. Und dann hat sich das über Pop so langsam entwickelt in Richtung Chanson, Schlager und Rock und einfach alles Crossover. Und da hat sich dann schon einiges angesammelt.
War es schwer jetzt für Sie, eine Auswahl zu treffen?
Ehrlich gesagt war es nicht schwer, weil ich habe gedacht, ich habe jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder ich mache da jetzt ein Riesenprojekt draus und dann brauche ich monatelang, um mir irgendwas zu überlegen, weil dann will man da in irgendeiner Form eine Struktur reinbringen und dann will man am besten alles und dann ist wieder zu wenig Zeit und so. Und dann habe ich gedacht, nee, das mache ich jetzt nicht, weil es sind gerade so viele Projekte gleichzeitig, dass ich gedacht habe, ich mache es anders. Ich setze mich jetzt hin, konzentriere mich und überlege mir, was fällt mir als allererstes ein. Und das habe ich aufgeschrieben und das war es dann. Insofern war es eigentlich ganz einfach.
Und es ist sowas wie ein eigener Soundtrack eigentlich.
Ich hoffe, ja.
Haben Sie eigentlich zu Hause noch sowas wie eine Plattensammlung?
Also interessanterweise, da habe ich mit meinem Mann auch schon oft drüber gesprochen, hören wir ganz wenig Musik zu Hause. Früher hatte ich eine Plattensammlung und dann hatte ich eine CD-Sammlung und jetzt, klar, meine Kinder, die hören ihre Musik dann auf ihren Handys und so, aber ich glaube, wir sind einfach froh, wenn es dann mal ruhig ist, weil wir selber so viel Musik machen, dass wir einfach auch beim Kochen oder beim Aufräumen oder so, da ist es selten so, dass da wirklich so die laute Musik läuft, wie man sich das immer vorstellt, sondern wir unterhalten uns viel und wir mögen dann auch mal, wenn Ruhe ist, also wenn nicht ständig irgendwo ein Soundtrack noch läuft. Deswegen, interessanterweise, haben wir keine große CD-Platten, MP3 oder sonst irgendwas Sammlung zu Hause.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Also sammelt sich doch irgendwie normalerweise einiges an.
Das ist auch normalerweise so, aber irgendwie ist es bei uns, weil wir haben ein eigenes Studio und wir machen selbst ununterbrochen Musik und dann hören wir dann wahrscheinlich auch mit anderen Ohren das immer. Und ja, es ist in der Tat so, wir haben eine riesige Sammlung von Filmen und wir sind sozusagen dann eher so cineastisch unterwegs, aber es ist komischerweise nicht so, dass wir jetzt völlig verrückt auf irgendwelche neuesten Ausgaben von irgendwelchen neuesten Songs oder auch klassischen Stücken sind. Ja.
Umso gespannter bin ich auf Ihre Auswahl. Die ist sehr abwechslungsreich, das kann ich schon sagen. Legen wir gleich mal los. Ganz oben auf der Liste steht Camille Saint-Saëns mit dem Karneval der Tiere. Da haben Sie das Finale ausgesucht und wir hören die London Sinfonietta mit Charles Dutoit. Der Karneval der Tiere von Camille Saint-Saëns, das war das Finale daraus. Eine zoologische Fantasie, so hat Camille Saint-Saëns seinen Karneval der Tiere genannt. Das stand ganz, ganz oben auf Ihrer Liste. Was mögen Sie daran besonders?
Ja, also erstens mal ist es natürlich eine wunderschöne und energievolle, positive Musik. Und ich habe mich da sofort dran erinnert. Ich habe mal Karneval der Tiere selber gespielt mit einem Freund von mir. Wir haben das zusammen an zwei Klavieren gespielt mit einem kleinen Orchester im Palmengarten. Das war total schön. Eine wirklich schöne und ganz besondere Atmosphäre da. Und jetzt habe ich gerade Till Eulenspiegel inszeniert mit der kleinen Oper Bad Homburg. Und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Die haben sich zu eigen gemacht, klassische Musik den Kindern näher zu bringen mit einer neuen Story, in dem Fall Till Eulenspiegel. Und da werden ganz bekannte Opern, Arien werden umgetextet und in diese Story eingebettet. Und da gibt es ganz viel Action auf der Bühne. Und da ist eine Szene, da werden die verfolgt. Da ist ein Drachenwald. Also die Story ist, dass man Drachenblut holen muss, um eine Medizin anzurühren, die Prinzessin, die liebeskrank ist, heilt, damit die Prinzessin dann ihren geliebten Ritter heiraten darf. Das ist so die grobe Story. Und dazu muss man natürlich in den Drachenwald. Und dieser Drachenwald, da ist ein riesengroßer Drache. Und der ist dann wirklich mit Schwarzlicht. Das ist also ganz, ganz spannend. Und dann noch ein kleiner Drache und dem wird dann das Blut abgezapft. Also ganz spannend. Und plötzlich steht dieser kleine Drache auf. Der schlief vorher, der steht auf und verfolgt diejenigen, die ihm da das Blut klauen wollen. Und diese Verfolgungsjagd, die haben wir eben auf diese Musik, auf dieses Finale vom Karneval der Tiere gelegt. Und das ist eine unheimlich lustige, actionreiche Szene mit Strobo und Pyro und allem Möglichen, was man sich so vorstellen kann. Und da werden zwei verfolgt von diesem kleinen Drachen. Und das haben wir gerade so schön gespielt und inszeniert, dass ich das einfach in toller Erinnerung hatte und habe dann gedacht, das können wir doch gleich als allererstes nehmen.
Also ich habe ihn gerade an mir vorbeiziehen sehen, preschen sehen, den kleinen Drachen jedenfalls, wie überhaupt die ganzen anderen Tiere, die da sonst bei Camille Saint-Saëns vorkommen. Sie komponieren ja auch selbst. Was muss denn für Sie eine Musik mitbringen, um so richtig Wirkung zu entfalten?
Also ich komponiere oder komponiere in letzter Zeit eigentlich am allerliebsten für Kinder. Und da habe ich auch über Tiere geschrieben, da habe ich ein Pferdchen-Musical geschrieben. Und da war es mir wichtig, dass jedes Tier seinen eigenen Charakter hat. Also die Songs, die sollen meiner Meinung nach so direkt ins Herz gehen. Also so möchte ich das schreiben, dass das wirklich, dass man das hört und dass man sofort eine Emotion dazu empfinden kann, dass man das nicht alles erstmal kognitiv analysieren muss, sondern dass man das einfach gleich fühlen kann. Und daraus hat sich dann immer ergeben, dass das alles ohrwurmartige Melodien waren, wie ich finde, auch jetzt zum Beispiel bei diesem Finale im Karneval. Auf jeden Fall, man geht da raus und singt das. Ja? Man geht also aus der Show und da, 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 da. Und sowas wünsche ich mir eben auch bei meinen Songs. Und bei diesen Happy Horses, bei diesem Pferdchen-Musical, was ich geschrieben habe, da ist das auch so. Da hat jedes Tier hat seinen eigenen Charakter, manche eher in Rock, manche eher in Schlager, Chansonartiger Stimmung, aber alle eigentlich doch sehr ohrwurmartig.
Wir haben bestimmt noch Gelegenheit, über die ganzen Figuren zu sprechen, die Sie inszenieren, die Sie aber teilweise auch selbst darstellen. Jetzt hören wir aber erstmal Sabine Fischmann, würde ich sagen. Und Sie haben da ein Stück mitgebracht aus Ihrem Album Lebenslänglich, Tränen, nämlich.
Ja, Tränen ist ein Stück, das habe ich geschrieben, weil ich mal in meiner Studienzeit hatte ich ein Ensemble, das hieß Ensemble Apart damals. Das haben wir abgeleitet aus dem Wort Abart und haben sehr viel Dada gemacht. Wir haben Kurt Schwitters, Jandl, Hugo Ball haben wir Texte genommen, haben die gesprochen oder haben die auch teilweise auch wieder auseinandergerissen, haben die inszeniert und komponiert, choreografiert und haben da wirklich kleine Inszenierungen sozusagen so Art musikkabarettistisch gespielt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe dann einfach Freude daran entwickelt, Wortspielereien und aus diesen Wortspielereien auch wieder Musikspielereien zu entwickeln. Und Tränen ist ein Beispiel, was daraus wird. Ich habe mir überlegt, wie kann man eine Melancholie so zerpflücken, dass sie nicht gleich offensichtlich ist, sondern dass sie erst so einen zwar direkt musikalisch anspricht, aber mit den Worten erst so nach und nach einwirken kann.
Schleicht sich so rein.
Ja, genau. Und das ist irgendwie so, ist mir das eben bei diesen dadaistischen Texten ganz oft so gegangen, wenn ich damit gearbeitet habe, dass man im ersten Moment denkt, oh, was ist das? Und dann kann man es eigentlich je nach Stimmung immer wieder neu interpretieren, wenn man es selber spricht oder auch wenn man es hört. Und das habe ich halt mit dem Titel Tränen versucht.
Tropfen auf der Haut des Bauarbeiters, Quizmaster schwitzen um die Wette. Sekretärin nimmt die Hand des Studienleiters, Raucher sind sie selbst und rauchen Kette. Altenpfleger pflegen alte Igus, Blattläuse lausen sich von hinten, Sorgentelefone.
Ach, schön. Tränen vom Album Liebenslänglich. Sabine Fischmann war das. Sie haben vorhin gesagt, die Melancholie, je nachdem, wie man drauf ist, die schleicht sich so ganz subtil, ganz unterschiedlich, aber auch eben rein in dieses Lied. Wie ist es denn überhaupt, wenn man auf der Bühne steht? Da hat man das Gefühl vielleicht, oder als Zuschauer hat man das Gefühl, es kommt alles leicht rüber. Aber selbst solche Dada-Texte, die wollen ja auch geschrieben werden.
Ja, also ich finde, das ist immer so eine Sache. Man ist natürlich, man muss die Energie haben, wenn man auf der Bühne steht, dass man die Leute tatsächlich ansteckt und berührt. Wenn man selber keine Kraft und keine Energie hat, dann geht das nicht. Aber wenn man diese Energie hat, dann ist es die Frage, wie man die Leute berühren will. Und es gibt, es gibt Kollegen, die wollen einfach nur bewundert werden oder ihre Virtuosität zeigen. Und andere, die wollen unbedingt das Publikum total aufreißen, dass die dann irgendwie anfangen zu weinen oder provozieren oder so. Und bei mir ist es eigentlich immer eine Mixtur. Also ich wünsche mir eine Achterbahnfahrt, so wie das Leben so ist. Also ich möchte in einem Moment total albern sein können und im nächsten Moment dann wieder ganz melancholisch. Und in dem Moment, wo es wirklich ganz traurig wird, wird es aber sofort wieder unheimlich albern. Das stelle ich mir so vor, weil so empfinde ich das Leben. Ich glaube, dass also sobald man gerade denkt, ach, alles ist gut, mir geht's gerade super, kriegt man wusch eins auf den Deckel. Und wenn man denkt, oh Gott, jetzt irgendwie geht's gar nicht mehr, dann muss man wieder lachen. Also ich finde, und es ist ganz interessant, also den Titel Tränen zum Beispiel, den habe ich geschrieben, da war ich Ende 20. Und wenn man den jetzt hört und jetzt ist die Zeit ganz anders, alles ist anders und dann hört man den natürlich auch ganz anders. Und das finde ich dann schön, da freue ich mich, wenn ich das selber zu einem Text von mir so empfinden kann, so aus einer anderen Perspektive das sehen kann.
Sie haben gerade so die beiden Extreme beschrieben, Melancholie, vielleicht Traurigkeit auch und dann Freude, Spaß, Klamotte. Gibt es was, was Ihnen leichter fällt auf der Bühne?
Eigentlich nicht. Ich glaube, das gehört total zusammen. Also sowohl auf der Bühne, als auch wenn ich was schreibe oder inszeniere, auch wenn ich mit meinen Studierenden arbeite. Ich kann nicht sagen, dass ich irgendwas mehr mag oder auch besser kann. Also sicherlich spiele ich, wenn ich selbst auf der Bühne stehe, wahrscheinlich eher sind die Rollen komisch, aber ich gebe mir immer Mühe, dass unter diesem Komischen auch irgendwas Anrührendes ist und unter irgendwas Anrührendem dann auch wieder was Komisches ist. Also ich versuche immer diese Paare. Ich versuche immer eine Kombination.
Und woher kommen Ihnen die Ideen für die Texte?
Also es ist eigentlich so, dass ich nicht das Gefühl habe, ich setze mich jetzt hin und schreibe einen Text, wobei natürlich muss das manchmal sein, wenn man für irgendwas eine Anfrage kriegt und muss dann schnell einfach funktionieren oder etwas abgeben oder so. Aber meistens ist es so, oder sagen wir mal so, die richtig guten Sachen, die passieren eigentlich ganz nebenbei. Also da ist irgendein Gedanke und der schwirrt irgendwo im Universum rum und geht durch mich durch und landet irgendwo, entweder auf der Bühne oder auf einem Papier oder auf einer CD oder irgend sowas. Das ist eigentlich gar nicht so sehr unter meiner Kontrolle.
Also manchmal auch spontan auf der Bühne?
Ja, das passiert auch. Also, dass dann irgendwas extemporiert wird oder bei einer Probe irgendwas passiert, was ganz wunderbar ist. Also neulich ist auf der Probe einem versehentlich ein Korb mit Pilzen fast runtergefallen. Und das war dann das Beste, was passieren konnte, weil das haben wir dann sofort in die Szene aufgenommen, weil das hätte man sich gar nicht so gut ausdenken können, wie es als Unfall passiert ist. Und dann sind wir die ganze Zeit damit beschäftigt gewesen, das zu rekonstruieren, damit es dann immer so aussieht.
Kommen wir mal zu Ihrem dritten Wunsch und zu Ihrer klassischen Seite damit. Wolfgang Amadeus Mozart steht hier auf der Liste.
Ja, ich habe immer als Kind habe ich Mozart gespielt. Also seit ich 5 Jahre alt bin, spiele ich Mozart in allen möglichen Formen. Und der begleitet mich bis heute. Und ich habe jetzt eine Violin-Klaviersonate ausgesucht, weil ich die selber ganz oft gespielt habe in verschiedensten Konstellationen, weil ich dazu auch lustige Geschichten habe, die mir eingefallen sind. Und ja, weil ich es einfach eine wunderschöne Sonate finde. Aber ich habe eigentlich von Mozart nichts nicht irgendwie mal angespielt.
Dann hören wir gleich mal rein. Das ist die Sonate E-Moll für Geige und Klavier oder besser andersrum für Klavier und Violine. So hat Mozart sie genannt. Und wir hören Itzhak Perlmann und Daniel Barenboim an Violine und Klavier. Die Sonate in E-Moll für Klavier und Violine von Wolfgang Amadeus Mozart. Und das waren Itzhak Perlmann und Daniel Barenboim an Violine und Klavier. Klavier, ist das Ihr erstes Instrument gewesen?
Ja, also ich habe natürlich dann auch wie jedes Kind Blockflöte irgendwann gespielt. Aber ich habe mit 5 Jahren angefangen, Klavier zu lernen. Und das blieb dann auch mein Hauptinstrument. Ich habe dann irgendwann zwischendurch auch Geige und Klarinette und auch ein bisschen Gitarre und sowas gelernt. Aber Klavier war dann mein erstes Instrument, was ich dann auch als Hauptinstrument in meinem Gymnasium, wo ich dann mit 10 hingekommen bin, gelernt habe und als Hauptfach hatte. Hatte ich dann 3-mal in der Woche Klavierunterricht. Und dann habe ich auch ganz viel Kammermusik gemacht und habe mit ja eigentlich ziemlich allen Instrumenten alles immer gespielt. Aber der größte Schwerpunkt war ein Duo mit einer Geigerin. Und wir haben uns dann auch ganz eng angefreundet. Die war wie eine Schwester für mich. Und als wir, da war ich, keine Ahnung, 12, 13, sowas, auf Konzertreisen sind wir dann immer gefahren und haben dann zum Beispiel diese E-Moll-Sonate haben wir dann gespielt in einem italienischen Schloss. Da war alles ganz fein und wir haben dann da Konzerte gespielt und wohnten dann da auch. Und da habe ich dann gelernt, wie man mit ganz vielen Messern und Gabeln isst, ja, wie man sich da in dieser feinen Gesellschaft benimmt. Und wir waren da mit eingedrehten Haaren und Puffärmelkleidchen und Schleifchen und waren da die konzertierenden Kinder. Sind wir immer früh, mussten wir immer joggen und dann üben und dann eine öffentliche Probe und dann gab es aber wieder total leckeres Essen und dann abends Konzert. Und ja, da ist zum Beispiel diese Sonate, die hatte da Premiere.
Oft ist es ja so, da steht ein Klavier in der Familie und dann lernt das Kind Klavier. War das bei Ihnen so, Sabine Fischmann?
Ja, ich komme eigentlich aus einer Musikerfamilie. Also mütterlicherseits, da habe ich zwei, also ein jetzt schon verstorbener Onkel und noch ein lebendiger Onkel, die beide Orgel gespielt haben. Der jetzt schon verstorbene Onkel hat mich an die Frankfurter Hochschule gebracht. Er war da Professor und für Kirchenmusik. Und hat auch selbst komponiert. Der war auch so ein Allrounder. Der konnte eigentlich alles und vor allem konnte er ganz toll transponieren, improvisieren und hatte Chöre und hatte eben da diese Professur und hat mich nach Frankfurt geholt. Und meine Mutter hat gesungen, mein anderer Onkel auch, hat auch Orgel gespielt und hat auch Orchester dirigiert. Alle meine Cousinen, Cousins haben alle Instrumente gespielt. Und mein Vater, der hat als Ingenieur gearbeitet, der wäre aber selbst auch gerne Musiker geworden. Und der hat Geige und Trompete gespielt. Also in unserer Familie wurde immer Musik gemacht.
War immer was los.
Ja, da war immer, also es war sehr anstrengend für die Nachbarn. Es war dann so, meine Mutter hat gesungen und Klavier gespielt, mein Vater hat Trompete und Geige gespielt, mein Bruder hat E-Gitarre Gitarre gespielt. Ich habe ungefähr 5 Stunden Klavier geübt jeden Tag und dann noch Klarinette und Geige gespielt. Also wir waren unglaublich anstrengend.
Aber schön, so ein lebendiges Elternhaus.
Ja, also es war immer schön auf den Familienfeiern, da haben immer alle miteinander gespielt und dann zum Schluss wurde, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Laurentia gemacht. Also da muss man, immer wenn das Wort Laurentia auftaucht, geht man in die Knie. Und das ist ein Lied, es heißt aber Laurentia, liebe Laurentia, mein Mann, genau. Werden wir wieder beisammen sein. Und dann kommen die ganzen Wochentage, Montag, Dienstag, Mittwoch und bei jedem Wochentag und bei Laurentia geht man in die Knie. Und weil mein Onkel so gut transponieren konnte, hat er das natürlich in alle möglichen Tonarten transponiert. Und wir hatten dann wochenlang immer Muskelkater danach, wenn wir dieses Spiel gespielt haben.
Ballett haben Sie auch noch gemacht und damit kommen wir nämlich zu Ihrem nächsten Musikwunsch. Das ist Clair de Lune von Claude Debussy. Clair de Lune, Mondschein von Claude Debussy. Hélène Grimaud hat hier gerade am Flügel gesessen und so viel kann ich sagen, wir haben uns hier alle tragen lassen von der schönen Musik, Sabine Fischmann. Und ich habe schon gemerkt, da werden einige Erinnerungen wach bei dem Stück.
Ja, ich habe, als ich 5 Jahre alt war, habe ich angefangen, Ballett zu tanzen und ganz klassisch. Und da wurde eben unter anderem auch dieses Clair de Lune immer wieder gespielt. Ich habe das unheimlich gerne gehört. Ich habe es interessanterweise nie selbst richtig gespielt, immer nur mal so angespielt, aber nie richtig gearbeitet. Und ich habe mich eigentlich immer gefragt, warum eigentlich nicht? Keine Ahnung. Ich habe alle möglichen anderen Debussy-Stücke gespielt, aber dieses nicht. Dann kam natürlich irgendwann, als ich älter war, der Film Anna, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, in die Kinos, die Balletttänzerin mit ihrem Schicksal, da war unheimlich modern, damals in den 80er Jahren. Und dann sind wir ununterbrochen ins Ballett gerannt, jeden Tag. Und ja, also das hat mich immer irgendwie begleitet, dieses Stück. Und jetzt habe ich vor einer Woche, ist mir das wie Zufall
zugeflogen.
Ist mir das zugeflogen. Auch, es war auch eine Sendung über Ballett und da kam das. Und da habe ich das dann tatsächlich bereut, dass ich keine große Plattensammlung habe, wo ich mir jetzt irgendwie 5 verschiedene Versionen anhören kann und habe das dann auf YouTube nachgeholt und habe alles, was ich kriegen konnte, von Clair de Lune mir angehört. Da gibt es ja interessante Fassungen und ich habe jetzt überlegt, eigentlich wäre es schön, eine Fassung zu machen mit meiner Melodika und Gitarre. Habe ich dem Ali schon gesagt, meinem Mann, dass wir das zusammen spielen müssen.
Das geht mir seit Tagen nicht aus dem Kopf, haben Sie gesagt. Wenn Sie was im Kopf haben, wie ist das dann? Wollen Sie das sofort umsetzen oder lassen Sie das erstmal sacken?
Eigentlich ist es so, das ist wie eine Stimme, die einen ununterbrochen verfolgt. Und ich war eigentlich mit ganz anderen Dingen beschäftigt, aber ich habe immer wieder dieses Clair de Lune gehört. Ich konnte überhaupt nicht mehr aufhören, das innerlich zu hören. Also habe ich gedacht, jetzt ist es auch egal, jetzt höre ich mir alle Versionen an, die ich irgendwie finden kann. Und dann habe ich mir natürlich die Noten geholt und habe es dann selber gespielt und habe jetzt gedacht, ich möchte es gerne mit Melodika versuchen. Nein, ich bin nicht wirklich gut in das dann so in mir irgendwo walten zu lassen und irgendwo wegzusperren, sondern ich will dann sofort gerne was damit machen. Ich bin da total ungeduldig.
Und wissen Sie auch schon, wofür Sie es nehmen?
Ja, nee, das jetzt nicht unbedingt, aber im nächstmöglichen Projekt wird es einfach irgendwie eingebaut. Es ist jetzt dran.
Auf die Probe gestellt sozusagen, ja. Ob es passt oder nicht. Ja, wann sind Sie denn eigentlich am kreativsten, tagsüber oder nachts?
Ich weiß es gar nicht, weil ich kann das ganz schwer trennen, weil ich habe eigentlich nie eine Trennung zwischen Beruf und Familie oder Privatleben und Künstlersein erfahren. Ich meine, das ist vielleicht auch falsch, vielleicht sollte man das mal, ja, und sich mal wirklich eine totale Auszeit nehmen und gar nichts machen. Aber da muss ich wahrscheinlich irgendwie anders erleuchtet werden. Ich glaube, bei mir ist es so, ich habe eigentlich ununterbrochen irgendwelche Ideen, ob die jetzt gut sind, weiß ich nicht, aber sie sind da und die kommen immer wieder. Und manchmal ist das auch lästig, weil ich will das ja auch nicht dauernd unbedingt, aber es passiert eigentlich ständig. Und es ist teilweise so, dass ich dann nachts aufwache und irgendeine Idee habe. Aber ich kann das auch nicht zeitlich zuordnen, wann es am meisten oder am wenigsten, keine Ahnung, ich glaube, es ist einfach wie atmen oder so. Es ist einfach
das Schicksal der Sabine Fischmann.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, solange sie noch Tag und Nacht unterscheiden können, ist ja gut.
Aber ja, das ist eben.
Dann wird es kritisch, wenn das nicht mehr geht.
Ja.
Wir schauen schon mal auf die nächste Musik, die sie mitgebracht haben, Menschen und ihre Musik. Das ist unser Thema hier in der Sendung 2 bis 4 in HR2 Kultur. Sabine Fischmann hat die Musik zusammengestellt für diese Sendung. Und ja, wir bleiben noch mal ein bisschen beim Mond. Musik mit jemandem, der sie geprägt hat, kommt jetzt. Und zwar ist das Maria Mucke.
Ja, also Maria Mucke ist ein unfassbar wichtiger Mensch in meinem Leben. Sie war meine Lehrerin, aber sie war viel, viel mehr als meine Lehrerin. Und ich habe sie kennengelernt, da bin ich an die Hochschule gekommen. Eigentlich bin ich an die Hochschule gekommen, um da Klavier zu studieren. Und habe aber dann gemerkt, okay, diese Hochschule ist auch für Schauspiel, für Tanz und eben nicht nur für Instrumente. Und dann bin ich zu ihr hingegangen und habe ihr vorgesungen und habe halt gefragt, ob ich bei ihr Unterricht haben kann. Und dann habe ich gedacht, naja, ich habe ein paar Chansons in meiner Schule schon gesungen und das war eigentlich auch ganz erfolgreich, habe ihr das vorgesungen. Und dann hat sie gesagt, naja, es ist ja nicht so einfach für so ein junges Ding wie dich, so ein Chanson zu singen, also lass uns mal arbeiten. Und so fing das an und es war eine unfassbar schöne Zeit und ich bin dann auch zu ihr nach Kronberg gefahren und
da hat sie gelebt.
Da hat sie gelebt und es war unbeschreiblich schön, bei ihr zu sein, mit ihr zusammen ihre Platten zu hören und auch ihre ganze Einstellung zum Leben. Also die hat immer gesagt, ja, wenn ich mal irgendwie melancholisch drauf bin, dann lege ich mir eine Platte von mir ein und heul mal eine Stunde. Weil das ist einfach gut, dann habe ich meinen Heultag, reinigt die Seele, wäscht das Gesicht. Und die hat das irgendwie geschafft, gleichzeitig diese Melancholie zuzulassen und trotzdem dabei lustig zu sein. Und sie hat es geschafft, oder sie hat mir beigebracht, wirklich das Herz aufzumachen, wenn ich auf die Bühne gehe. Und das versuche ich jetzt meinen Studierenden weiterzugeben, weil das ist so Gold wert, was ich da gelernt habe. Also ich vermisse sie sehr und ich singe in jedem Konzert, wenn es irgendwie geht, dieses Lied, was wir jetzt gleich hören am Schluss.
Der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Babys schlafen, drum schlaf auch du. Lalelu, vor dem Bettchen stehen zwei Schuh und die sind genau so müde, gehen jetzt zur Ruhe.
Ach, wie schön.
Ja.
Lalelu von Maria Mucke Grünefeld. Das war ihre Lehrerin Sabine Fischmann. Wir hörten sie hier mit dem Tanzorchester Willi Berking im Hessischen Rundfunk. Maria Mucke, die ist ja unglaublich alt geworden, habe ich gesehen. 99 Jahre alt ist
ja,
sie geworden.
Ja, und sie war total fit bis zum Schluss. Also ich erinnere mich, es war ja so, ich hatte mal eine Reihe, das hieß Tête à Tête mit Sabine Fischmann. Und da hatte ich mal als Gast eben Maria Mucke. Und es war sowieso so, sie hat dann bis ins hohe Alter noch super anrührend gesungen. Und es war ganz klar, sie fängt an zu singen. Ich fange an zu heulen. Also die im Theater, die haben mir dann schon Taschentücher von der Decke abgeseilt. Das war und dann hatten wir eben zu solchen Gelegenheiten, hatten wir zum Beispiel eine Probe. Und dann kann ich mich dran erinnern, also sie probte mit uns und es klingelte das Telefon. Und sie ging dran und dann hieß es ja, Grünefeld, nee, das passt jetzt überhaupt nicht. Was? Nein, ich kann doch jetzt nicht ins Krankenhaus. Ich habe eine Probe. Das geht überhaupt nicht. Nee, ich komme später. Was lebensgefährlich, das ist doch Quatsch jetzt. Ich habe eine Probe wiederhören. Und dann habe ich gesagt, das können Sie nicht machen. Also Sie müssen jetzt unbedingt, also wenn Sie in Lebensgefahr sind, ach Quatsch, Schätzchen, wir proben jetzt. Ich habe gesagt, ich probe keine Sekunde mehr mit Ihnen, wenn Sie nicht sofort Ihren Arzt zurückrufen. Und dann, also gut, die Sabine will unbedingt, dass ich mich jetzt einliefern lasse, aber lassen Sie sich Zeit, weil ich muss jetzt proben. Und so war die drauf, die war, das war dann irgendeine, ich weiß nicht, was sie brauchte, irgendeine Blutgerinnung, irgendwas, also es war jetzt nichts Lebensbedrohliches, aber so war die eben. Die hat so für die Sache gebrannt und die hat mich total geprägt.
Und sie hat ja wahrscheinlich auch die komplette Schlagerentwicklung mitbekommen. Also wenn sie so alt war, dann muss sie ja bei den Ufa-Film-Songs eigentlich schon angefangen haben und dann bis zu Weltwirtschaftswunderzeiten, Schlagerzeiten, alles Mögliche mitbekommen haben.
Ja.
Hat sie das auch weitervermittelt?
Das hat sie weitervermittelt und vor allem hat sie eine Sache weitervermittelt, weil man muss ja unterscheiden. Ich meine, wenn man so aus der Klassik kommt, dann ist ja alles, was nicht klassisch ist, zunächst mal eigentlich nicht ernst zu nehmen. Ja, also man muss sich ja erstmal öffnen in andere Richtungen. Das habe ich erfahren, weil man ist dann schon unheimlich geprägt von eben dieser einen Sparte des gesamten Musikkuchens. Ja, ist ja nur ein Stück, die Klassik, aber man ist da so geprägt und mit beschäftigt. Und dann, Maria Mucke ist ja ursprünglich Schauspielerin und auch Sängerin und hat Operette gesungen, hat klassische Theaterstücke gespielt und sie kam dann nach Frankfurt beziehungsweise nach Wiesbaden und hat dort dann Paul Kuhn kennengelernt. Und da ging das dann los und das war dann auch zum Geldverdienen und weil sie eben auch so eine Präsenz hatte, also so eine Schönheit und auch so eine Herzenswärme und dann diese wunderschöne Stimme und die Kombination machte sie dann wirklich zum Star. Und dann hat sie diese ganzen Schlager gesungen, aber eben immer mit diesem Herzblut. Und das hat sie uns vermittelt. Und wir haben da ganz lustige Chansons kennengelernt und aber eben auch diesen Mut zum Kitsch. Das habe ich bei ihr wirklich gelernt.
Und den Spaß am Kitsch vor allem.
Absolut, ja. Weil das ist, es ist ja immer die Angst vor dem Kontrollverlust, dass man dann sagt, ach, das ist kitschig, das ist blöd, das ist zu emotional. Aber das hat uns Frau Mucke beigebracht. Die hat gesagt, nee, das ist alles Quatsch, das brauchen wir alles nicht. Aufmachen, hinstellen, anfangen zu heulen, fühlen. Und das war wirklich, das war so eine schöne Zeit.
Und das machen Sie mit Ihren eigenen Studenten und Studentinnen auch?
Ich probiere es. Also ich probiere, ich bin natürlich jetzt nicht Maria Mucke, aber ich bin von ihr unter anderem eben so sehr geprägt und ich probiere meinen Studierenden beizubringen, dass sie ihr Ding machen sollen und dass sie sich selber spüren sollen und dass sie ihr komisches Talent und ihre Melancholie und das alles, was sie in sich haben, kennenlernen und einsetzen können. Und das ist bei jedem natürlich anders angelegt, aber mir macht es Spaß, das rauszufinden. Und wenn die das dann selber erleben, dann erinnere ich mich dran, wie schön es bei mir war, als ich das selber erlebt habe. Und das macht mich dann sehr glücklich.
Ja, jetzt sind wir schon bei unserem nächsten Musikwunsch, denn die Liste ist lang und Sie haben viel vorgesehen für die Sendung. Das ist die vierte Ballade von Frédéric Chopin, die Ballade in F-Moll. Und wir haben eine Aufnahme ausgesucht von Stefan Vlada am Klavier. Das war die vierte Ballade in F-Moll, Opus 52 von Frédéric Chopin. Wir hörten Stefan Vlada am Klavier. Ja, das ist ein Titel auf der persönlichen Musikliste von Sabine Fischmann und die ist ganz schön lang, die Liste. In Klammern steht dabei, habe ich im Abitur gespielt. Hier könnte ich über meine Schule in Bayern erzählen. Da musste ich doch mal gehörig staunen, denn im Abi, da ist man normalerweise 18, 19 Jahre alt und das ist schon richtig schwere Konzertliteratur.
Ja, das war ein musisches Gymnasium in Erlangen und da hat man so eine kleine Aufnahmeprüfung gemacht, also nach der vierten Klasse zum Übertritt in die fünfte und hat da vorgesungen und vorgespielt und ich wurde dann zugeteilt zu Vivian Kailak, einer ganz wunderbaren und mich auch extrem geprägt habenden Musikerin, also sie selbst war Pianistin und hatte ein Klavierduo mit ihrem Mann. Und die hat uns wirklich super toll unterrichtet, also auf Wettbewerbe vorbereitet. Und wir haben auch alle 2-3 Wochen haben wir ein Konzert gehabt oder ein Klassenvorspiel oder ein internes Vorspiel oder eben einen Wettbewerb. Also es war ganz normal, dass man sich auf die Bühne gestellt hat und gespielt hat. Und ich fand das ganz toll und habe wirklich sehr, sehr viel geübt. Und dann wurde ich auch immer mehr gefördert. Also zum Schluss hatte ich dann 3-mal die Woche Unterricht bei ihr und bei ihrem Mann und bei ihrem Sohn, der dann auch schon Konzertpianist war. Mittlerweile ist er auch schon Dirigent oder noch dazu Dirigent. Und das war toll. Ich habe dann da auch Kammermusik gespielt. Und eben zum Beispiel jetzt diese Chopin-Ballade, das war bei uns war das normal, dass man eine Note des Musikunterrichts war, das praktische Spiel eines Instruments. Das ist hier, glaube ich, nicht so, aber das war ganz praktisch, weil man konnte das machen, was man wirklich konnte oder wofür man sich total interessiert hat und hat dann auch dadurch seinen Notenschnitt gehoben, wenn man es gut gemacht hat. Und Abitur auf diesem musischen Gymnasium bedeutete eben, dass jede 2. Klausur praktisch war, also ein Konzert. Und das wurde dann benotet, wie eine Arbeit hier. Und meine Abiturprüfung war eben, ein Wahlstück zu spielen, ein Pflichtstück zu spielen. Ich glaube, eine Etüde war es noch, was vom Blatt zu spielen. Und der andere Teil war dann theoretisch. Und das war für uns natürlich ganz toll, dass wir spielen durften.
Die Ballade war Ihr Wahlstück.
Genau, ja.
Und das haben Sie ausgesucht, weil Sie es technisch drauf hatten, aber wahrscheinlich auch, weil Sie es besonders mögen.
Ja, das war eine Idee von meiner Lehrerin, die hat gesagt, spiel diese Ballade. Und sie hat gesagt, also der Schlussteil, der ist wirklich sehr schwer. Also den muss man erstmal in die Finger kriegen, ne? Und sie hat eine ganz tolle Methode gehabt, wie man Technik übt. Also das war eine Mischung aus punktiertem Üben und immer wieder Anspannen, Entspannen und das Tempo langsam hochziehen, also immer schneller werden. Also so, dass man, wenn man dieses Programm wirklich jeden Tag gemacht hat, konnte man das bewältigen. Und sie hat immer mit den schwersten Stellen angefangen, also in dem Fall mit dem Schluss, ja, und dann den Mittelstellen und dann hat sich das zusammengesetzt wie ein Puzzle. Und das hat mich wirklich nicht nur musikalisch beeinflusst, sondern auch szenisch, wenn ich jetzt arbeite und sage, ich inszeniere viele kleine Puzzleteile und klebe die am Schluss zusammen. Das kommt daher, das kommt aus dieser Zeit, dass ich so geübt habe, die schwersten Stellen wirklich immer mit einem Fokus drauf, um dann wirklich zu gucken, wo ist das technisch schwere Problem, sodass man es bewältigen kann und unter Kontrolle kriegen kann. Und dann kann man alles zusammenkleben und dann kann man richtig schön Musik machen.
Ich finde ja, wenn ich Sie so sprechen höre, von solchen musischen Gymnasien bräuchten wir hier in Hessen auch noch einige.
Das wäre mein allergrößter Wunsch. Ich würde das wirklich meinen Kindern so gönnen und so wünschen, weil die sind auch so musisch begabt. Und ich würde mir so wünschen, dass es diese Art von Spezial- oder speziellen Schulen gibt, wo man wirklich praktischen Unterricht bekommt und gefördert wird und wo das auch umsonst passiert und wo man eben dieses praktisches Spiel in den Unterricht einbringen kann. Da ist es dann nicht so schlimm, wenn man jetzt in Chemie oder Physik nicht so gut ist, weil dann kann man halt eben einfach ein Konzert spielen und kriegt eine gute Note drauf.
Ja, und man sieht ja, dass man im Kopf durchaus sehr, sehr gut sortiert sein kann durch die Musik.
Im besten Fall ja.
Ja, wann kam denn für Sie die Entscheidung, in eine ganz andere Richtung zu gehen? Also dann doch nicht den Konzertpianistinnenweg einzuschlagen?
Das war ein Schicksalsschlag, mehr oder weniger. Ich habe hier 3 Jahre am Schauspiel gearbeitet. In Frankfurt, ja, neben meinem Studium. Und das war alles auch sehr interessant. Und ich habe dann aber parallel noch Kammermusik gemacht und habe auch gedacht, nein, also das Theater, das ist alles Hobby, ja. Und auch mein damaliges Ensemble mit den Dada-Texten, das ist alles schön und gut. Aber das, was ich wirklich bin, ist eine klassische Pianistin und Kammermusikerin. Und das war eigentlich mein Fokus. Und dann hatte ich ein Duo mit einer Cellistin und wir spielten die Beethoven-A-Dur-Sonate, Cello-Klaviersonate und da ist ein E-Dur-Lauf, der kommt ziemlich am Anfang der Sonate und das ist einfach eine Tonleiter abwärts, wenn man so will und es war eigentlich nie ein großes Problem, aber plötzlich von heute auf morgen konnte ich das nicht mehr spielen. Es ging einfach nicht mehr. Und ich habe dann probiert und habe eigentlich auch nicht verstanden, was da los ist. Es war irgendeine Blockade oder eine fokale Dystonie oder keine Ahnung, was das war. Also es ging irgendwie nicht mehr. Und dann habe ich angefangen, drüber nachzudenken. Und dann musste ich mir doch ehrlich zugeben, dass ich in der Zeit am Schauspiel eigentlich doch immer interessanter fand, was auf der Bühne passiert, als das, was im Orchesterkram oder am Klavier passierte. Und dass mir das doch viel mehr Spaß gemacht hat, mit meinem Dada-Ensemble einfach tatsächlich als Darstellerin auf der Bühne zu stehen, als am Klavier zu sitzen. Und das ist dann nicht so einfach, sich das zuzugeben, weil ja die ganze Erziehung und das ganze Leben ganz anders aufgebaut ist. Ich war ja als Pianistin eigentlich immer unterwegs. Aber dann hat die Hochschule mir geholfen, weil die kamen dann auf mich zu, der damalige Rektor der Hochschule, und der hat gesagt, Frau Fischmann, wir müssen Sie anders aufstellen. Sie sind vielseitig und wir kreieren Ihnen jetzt einen Studiengang, der auf Sie zugeschnitten ist. Sie müssen singen, Sie müssen Schauspiel machen, Sie müssen sich bewegen und Sie müssen eigene Sachen machen. Und er hat das erkannt. Und ich habe das damals gar nicht verstanden, weil ich dachte so, ja, nee, ich muss eigentlich Klavier spielen, aber das geht gerade nicht so, ne? Und dann hat er mir das einfach auf mich zugeschneidert oder ich habe dann so eine Aufnahmeprüfung gemacht, so eine kleine, die es eigentlich auch nicht gibt, weil es auch diesen Studiengang nicht gab, und dann durfte ich das tatsächlich 2 Jahre machen, und das war dann im Nachhinein, war das natürlich mein großes Glück, und da bin ich auch auf ewig dankbar der Hochschule, dass die mir das ermöglicht haben.
Ja, und eine mutige Einschätzung von diesem Rektor.
Ja, also ich
Er lag jedenfalls richtig.
Er lag im Nachhinein, lag er wirklich richtig, weil ich glaube, ich wäre tatsächlich nicht wirklich glücklich geworden als Pianistin mit einer fokalen Dystonie.
Und dann kam der Moment, wo es auch wirklich losging mit Tam-Tam, würde ich jetzt mal so sagen. Das ist das Stichwort für den nächsten Musikwunsch mit dem neuen Frankfurter Schulorchester. Und wir hören da erstmal rein, machen einen Schnitt von der Klassik zu ganz viel Tam-Tam. Das ist die Antwort auf die Frage, was haben ein Chopin Nocturne und Gloria Estefan gemeinsam? Einfach das neue Frankfurter Schulorchester fragen. Sabine Fischmann, erzählen Sie uns was über das neue Frankfurter Schulorchester.
Ja, also das war so, wir spielten damals in unserem Studentenensemble, und dann kamen Anne Behrens und Frank Wolf plötzlich und haben uns angeschaut und angefragt, ob wir mal was zusammen machen können. Und Anne Behrens und Frank Wolf waren ja damals schon total berühmt für ihre Crossovers zwischen Janis Joplin und Johann Sebastian Bach.
Und sie war so die hessische Janis Joplin, kann man eigentlich sagen, ne? Und Frank Wolf am Cello.
Genau. Und ich habe die natürlich total bewundert und mich wahnsinnig gefreut, dass ich da mitspielen durfte. Und da habe ich dann auch meinen jetzigen Mann oder meinen überhaupt ein und einzigsten Mann, Ali Neander, kennengelernt. Der kam ja aus wieder einer ganz anderen Richtung, ne? Also der kam vom Rock und Pop, und deshalb.
Man muss dazu sagen, wer ihn nicht kennt, er ist Hessens berühmtester Selfmade-Hesse, kann man eigentlich sagen. Ne? Also Rockgitarrist und bekannt geworden natürlich mit den Rodgau Monotones. Und ich glaube, er hat den ganzen anderen Völkchen in Deutschland das Fürchten gelernt, denn berühmt geworden ist er vor allem mit der Hymne Erbarmen, die Hesse komme.
Ja, genau. Und ja, das stimmt. Also er ist quasi ein Selfmade Hesse. Also er kommt ursprünglich, er ist geboren in Hamburg und ist dann in Essen aufgewachsen, so wie ich in München geboren bin und in Erlangen aufgewachsen bin. Und in Frankfurt haben wir uns dann getroffen. Und ja, das war eine wunderbare Begegnung. Und es war so, dass dann alle waren sich einig, es wird jetzt improvisiert. Und ich kam aber total aus der Klassik und ich konnte überhaupt nicht improvisieren. Also ich habe in dem Moment gedacht, okay, was bedeuten diese schwarzen und weißen Tasten da vor mir? Wie geht denn das? Und dann hat der Ali gesagt, pass mal auf, ich habe da mal so eine Idee, und hat mir eine Melodika geschenkt. Der hat gesagt, guck mal, das kannst du bedienen, aber das ist anders als ein Klavier. Und da habe ich dann wie ein Kind wieder neu entdeckt, wie man einfach damit spielen kann. Und das habe ich so lieb gewonnen, dass die Melodika jetzt einfach mein absolutes Lieblingsinstrument ist. Also ich gehe eigentlich ohne die gar nicht mehr aus dem Haus. Und ja, dieses Chopin-Nocturne, was wir da gerade gehört haben, das war mein erster Versuch, ein Crossover zu machen von Klassik zu Popmusik. Und das hat so viel Spaß gemacht, dass ich das beibehalten habe. Und wenn ich im Duo mit dem Ali spiele, dann machen wir das auch immer wieder. Also wir vercrossen klassische Stücke mit Pop- oder Jazzstücken und das eine geht unmerklich ins andere über und wieder zurück, sodass man wirklich eine größere Bandbreite der Musik erfassen und erfahren kann in derselben Zeit.
Sie sind ja beide in ganz unterschiedlichen Projekten unterwegs, in eigenen Projekten, in gemeinsamen Projekten und vor allem auch, glaube ich, viel unterwegs tatsächlich. Ich stelle mir das total schwierig vor, wenn man zusammenarbeitet, dieses Kreativsein in den Alltag reinzubringen. Wie kriegen Sie das hin?
Also erstmal ist es so, dass das Unterwegssein sich ein bisschen geändert hat, seit wir Kinder haben. Also ich habe mich eben dazu entschlossen, hier im Rhein-Main-Raum zu bleiben. Also das sind einfach Orte, wo ich immer wieder zurückfahren kann. Also es ist selten, dass mal ein Gastspiel ist oder mal irgendwas, wo man mal ein paar Tage woanders ist. Sicherlich gibt es das auch, aber eben nicht so oft wie früher. Da hatte ich tatsächlich 19 verschiedene Auftritte irgendwo im deutschsprachigen Raum verteilt. Da war ich nie zu Hause und das ist jetzt wirklich anders. Und beim Ali auch. Wir haben dann zu Hause eben uns so ein Studio gebaut und da können wir total kreativ sein. Und es ist so, unsere Kinder, die machen einfach mit. Also wir schreiben dann Stücke mit denen zusammen oder improvisieren mit denen oder bauen sie in unsere Projekte mit ein. Die erleben das so, wie ich das als Kind auch erlebt habe. Ich kenne es nicht anders und der Ali kennt es auch nicht anders und unsere Kinder kennen es auch nicht anders.
Wie schön.
Ja, finde ich auch.
Ich komme mal vorbei, mir das angucken.
Ja, gerne. Herzlich willkommen.
Dann steht schon der nächste Musiktitel ins Haus sozusagen. Das ist auch ein gemeinsames Projekt von Ihnen und Ali Neander. Der hat Ihnen ein Playback eingespielt, speziell für diese Sendung. Und Sie, das habe ich vorhin schon angekündigt, haben Ihre Melodika mitgebracht tatsächlich. Ein super schickes Teil, wie ich finde. Schon allein das Täschchen mit der Melodika hat mich vorhin beeindruckt. Und das ist tatsächlich, haben Sie mir gesagt, Sabine Fischmann, eine Konzertmelodika.
Ja, das ist mit einem Augenzwinkern. Also die erste Melodika, die ich bekommen habe, war tatsächlich ein Kinderspielzeug. Und mir hat es dann aber so viel Spaß gemacht. Ich habe auch nicht den Schlauch genommen, den man öfter an der Melodika eben hat, um das dann zu bedienen wie ein Klavier, sondern ich habe die so direkt wie eine Flöte vor mich gehalten. Dann habe ich irgendwann ein Konzert mit Hermeto Pascual gesehen und das ist für mich einfach der absolute liebe Gott, also großartig. Ich war fassungslos, was dieser Mensch alles kann. Der fehlt natürlich total auf meiner Liste. Den habe ich komplett vergessen vor lauter Ehrfurcht. Und
Schande.
Schande über mich. Also eine weitere Sendung nur über Hermeto Pascual. Und er hat dann auch das Mundstück von der Melodika hat der nicht benutzt. Und das habe ich dann gleich adaptiert und habe das eben auch so gemacht. Und also ich spiele die jetzt wirklich so nah an mir dran, wie es nur irgendwie geht. Und dann hat mir der Ali irgendwann eine sogenannte Konzertmelodika aus einer Londoner Konzertmelodika geschenkt. Die ist ein bisschen teurer als das Kinderspielzeug. Da gibt es natürlich auch noch viel teurere, aber die sind dann auch schwerer zu tragen. Und ich kann aber mit dieser, die ich habe, kann ich rumlaufen und rumspringen und trotzdem spielen. Das Problem ist, die verstimmt sich natürlich permanent. Und das ist, glaube ich, jetzt schon die dritte oder vierte, die ich habe, weil die kann man ja nicht stimmen. Und sie stimmen zu lassen, ist vermutlich ähnlich teuer, wie eine neue zu kaufen. Deswegen habe ich es dann immer so gemacht.
Ich kann das nur bestätigen, dass Sie die Melodika immer dabei haben. Wir haben uns schon mal getroffen, da war die Melodika auch dabei und bei jeder Gelegenheit sagen Sie eigentlich, ach, da spiele ich einfach mal was auf der Melodika. Und das haben Sie jetzt nämlich auch vor. Und zwar?
Genau, jetzt habe ich mir überlegt, ich habe ja erzählt, dass ich eine wirklich ganz große Liebe zu Wolfgang Amadeus Mozart habe. Und Ali und ich haben das Experiment gemacht, die kleine Nachtmusik zu Corona-Zeiten aufzuführen. Und da haben wir das so gemacht, dass wir eine Body-Percussion mit dem Publikum eingeprobt haben, weil ja nicht gesungen werden darf. Also haben die Leute geklatscht, also haben sich irgendwie auf den Brustkorb gehauen, ja, und haben einen Rhythmus gemacht, ja, so wie bei We Will Rock You. Und der Ali hat dann einen Beat gespielt, der auch relativ groovig ist, und ich habe dazu auf der Melodika die kleine Nachtmusik gespielt. Das können wir hier natürlich jetzt nicht alles machen, weil aber ich kann probieren, einen kleinen Eindruck davon zu geben und mit der Melodika und Alis Gitarren-Groove-Begleitung die kleine Nachtmusik zu spielen.
Sabine Fischmann mit der kleinen Nachtmusik, begleitet an der Gitarre von Ali Neander. Melodika und Gitarre. Ich, ehrlich gesagt, Melodika ist für mich, wie Sie auch gesagt haben, ein totales Kinderspielzeug. Dabei ist dieses Instrument tatsächlich genial. Ich finde, man sollte es viel öfter einsetzen, auch an Schulen, statt einer Blockflöte, weil man einfach so gut sieht, was man spielt.
Ja, also ich finde, was mir einfach so gut dran gefällt, dass das so melancholisch klingt. Und ich meine, klar, man denkt immer Spielzeug, aber es wird, also im Jazz wird das ganz viel eingesetzt, mittlerweile auch in klassischer, moderner Musik, weil das einfach so einen ganz speziellen Charme hat. Und ich würde das auch, also meine Kinder haben beide eine Melodika, und ich finde auch, jeder sollte Melodika spielen, weil man eben auch mehrere Töne gleichzeitig bedienen kann. Also man kann wirklich einen Akkord drücken, und das ist bei keinem anderen Blasinstrument so gut möglich oder überhaupt möglich, und bei der Melodika eben schon. Und es ist auch ein guter Einstieg für Klavier. Man kann es auch mit zwei Händen spielen. Also da geht ganz viel. Ich finde auch, man sollte das austauschen, ehrlich gesagt.
Da werden jetzt einige auf uns schimpfen, aber ich...
Das stimmt. Wobei, man muss auch wirklich sagen, es ist auch nicht schlecht, wenn man Blockflöte lernt. Das schadet nichts. Aber man könnte eine Kombination machen. Man sollte beides lernen.
Aber Sie sind ohnehin eine Verfechterin überhaupt vom Musizieren. Also ein Instrument, das Sie in die Finger bekommen, das versuchen Sie, glaube ich, auch zu spielen.
Ja, ich finde, also das größte Problem ist, wenn kein Instrument da ist, weil dann kann man ja nicht, ne? Und dann ist, finde ich, das Schlimmste, was passieren kann, dass man sich das dann immer nur anhört, und dann hört man zur Perfektion, aber hat es nie selber ausprobiert. Und ja, das ist so, wie wenn man ständig irgendwie immer nur Sendungen übers Essen sieht, aber nie selber was isst. Und ich finde es am schönsten, deswegen unser schöner Ausflug, den wir mal gemeinsam gemacht haben in den Ladenkorridor, weil da stehen so viele Instrumente, und man kann sich die anschauen, man kann sie auch selber ausprobieren, man kann sie hören. Das ist einfach eine sinnliche Erfahrung, und ich finde, eigentlich in jeden Haushalt gehört das eine oder andere Instrument. Mittlerweile kann man die ja auch billig irgendwo kaufen oder ersteigern. Das muss nicht immer teuer sein, aber dass man es halt da hat.
Der Laden Korridor, von dem Sie gerade sprechen, das ist ein Laden in Frankfurt-Sachsenhausen.
Genau.
Wenn man da hineinkommt, da ist man einfach verzaubert, weil da so viele verschiedene Instrumente hängen und Kunst und Kleider und alles Mögliche.
Ja, genau. Es ist wirklich mein absoluter Lieblingsladen. Und weil da eben auch Künstler drin sind in dem Laden, die dann selber einfach auch zur Gitarre greifen und was spielen oder das Kleid schnell umnähen oder ein Bild malen. Und das ist so schön. Da finden Konzerte statt. Also das ist einfach was, das macht mich glücklich. Und ich kann jedem empfehlen, einfach da mal vorbeizuschauen, mal reinzugehen und möglichst einfach ganz viel zu kaufen.
Wer Sie auf der Bühne erlebt, Sabine Fischmann als Sängerin, Schauspielerin, Pianistin, Komponistin, der bekommt einen guten Eindruck davon, wie kreativ und multitaskingfähig der Mensch sein kann, wenn er will. Und Sabine Fischmann will, ob am Klavier in der Rolle einer Clara Schumann oder jodelnd am Hackbrett als Wirtin im Weißen Rössel. Als Marilyn Monroe hat man sie auch schon gesehen. Als fromme Helene sind sie auch schon aufgetreten. Das sind ganz viele Rollen und genauso viele Instrumente spielen sie auch. Also wirklich, was sie in die Finger bekommen, das probieren sie aus. Wie sieht es eigentlich bei Ihnen zu Hause aus? Also ich stelle mir vor, dass da wirklich auch in jeder Ecke ein Instrument rumsteht.
Ja, also ich bin nicht ganz so schlimm, aber der Ali, der hat ungefähr 70 Gitarren. Also der ist der Sammler von uns. Also bei mir gibt es ein Klavier, da gibt es ein Hackbrett, da gibt es ein Kinderschlagzeug, da gibt es eine Geige, eine Klarinette, eine Melodika. Gut, es gibt schon das eine oder andere Instrument, aber eben nicht so viele von demselben. Und dann eben die ganzen Gitarren vom Ali, das ist schon sehr... ein musikalischer Haushalt, aber es ist so, dass wir Gott sei Dank, da wo wir wohnen, haben wir einen Bereich, wo wir leben und einen Bereich, wo wir arbeiten. Und ich habe diese ganzen Musikinstrumente dann doch in den Arbeitsbereich getan. Da können die Kinder auch rein, die können da auch arbeiten und auch spielen. Aber es ist jetzt nicht so, dass in der Badewanne jetzt unbedingt ein Klavier steht. Also so schlimm ist es noch nicht.
Aber haben Sie ein Instrument im Auge, was Sie so als nächstes gerne mal lernen würden?
Ja, auf jeden Fall. Also ich möchte gerne Tuba lernen. Das ist jetzt, das plane ich schon mit einem ganz lieben Freund, der mir das beibringen möchte aus dem Ensemble Modern. Und ja, das wird jetzt das nächste, was ich lerne, Tuba.
Da kippen Sie doch vorne rüber.
Schauen wir mal. Also.
Kommen wir mal zu Ihrem nächsten Titel, den Sie gewählt haben, aus dem Album Kaffeeblauer Engel. Ich bin zu müde, um schlafen zu gehen. Ich bin zu müde, um schlafen zu gehen. Ich muss aber gestehen, ganz ehrlich, dieser Titel, der hüllt einen ganz wunderbar ein, Sabine Fischmann. Das ist ein Titel ihrer CD Kaffeeblauer Engel.
Genau, die haben wir aufgenommen, als ich schwanger war mit meiner ersten Tochter. Und da hatte ich in den ersten 3 Monaten eine totale Schwangerschaftsübelkeit. Und ich hing dann irgendwie die ganze Zeit relativ antriebsschwach in der Gegend rum, habe meine Vorstellungen gespielt. Aber ich war wirklich, also mir war es sehr übel. Und dann gingen wir in ein Möbelgeschäft damals und da lief Lounge-Musik. Und da habe ich gedacht, das ist ja wunderbar, das ist so entspannend. Und können wir das nicht mit Chansons machen? So kamen wir da drauf. Und dann, ja, dann sagte mein Mann, ja klar, können wir probieren. Und dann haben wir eine Liste von Chansons, die wir eben besonders schön und geeignet finden, zusammengestellt und haben die so akustisch so aus, also von den Harmonien so ausgedünnt und das eben tatsächlich als Lounge-Platte dann zusammengestellt. Und dann habe ich dann immer noch mit Schwangerschaftsübelkeit, hing ich dann antriebsschwach am Mikrofon, aber habe dann mehrstimmig mit mir gesungen und dann hat der Ali das alles zusammengemischt.
Und am Ende sind Sie mit einem bequemen Bett aus dem Möbelhaus wieder rausgegangen.
Ja, nee, mit, eben nicht mit einem Bett, sondern mit der Idee, eine Lounge-Chanson-Platte zu machen. Das war einfach total interessant, von einer Idee, ein Bett zu kaufen. Kommt man raus und nimmt eine Platte auf.
Das hier ist ein Chanson von Hildegard Knef ursprünglich.
Ja.
Hat die eine Bedeutung für Sie?
Also ich schätze sie, aber das lag jetzt einfach an dem Stück, dass das, ich habe das gesungen und eigentlich als Chanson und das hat sich gut geeignet für dieses Lounge-Thema und dann haben wir das aufgenommen. Ich habe hin und wieder mal ein Stück von Hildegard Knef gesungen. Es sind, glaube ich, auf dieser Lounge-CD noch mindestens ein anderes, wenn nicht zwei von ihr drauf, also das, ihre Musik eignet sich da total gut und ich finde ihre Lieder ganz wunderbar. Aber das ist jetzt nicht keine besondere Hommage. Ich habe sie nie kennengelernt.
Sie haben gesagt, Sie haben irgendwann Gesangsunterricht bekommen. bei Maria Mucke, haben das auch studiert. Wer singt, der ist aber nicht zwangsläufig Schauspieler. Wo haben Sie dann das Schauspielen gelernt?
Ja, also ich habe eigentlich in meiner Schule habe ich angefangen zu singen und da haben wir auch Theater gespielt. Also wir haben immer eine Theater-AG gehabt, eine Musical-AG gehabt. Wir haben Gesangsunterricht gehabt, Einzelunterricht, in Gruppenunterricht. Wir hatten das auch als Fach. Wir mussten auch vorsingen, einzeln, haben da auch Noten drauf gekriegt. Und ich habe ganz früh schon entdeckt, dass mir Chansons total Spaß machen. Also die Kombination aus Sprechen und Spielen, dazu spielen und eben aber dann auch immer wieder zum Gesang rüber zu springen. Also das hat mich immer schon fasziniert. Und da waren dann solche Vorbilder wie ja zum Beispiel Katharina Valente, die das halt gemacht hat auf so eine clowneske Art und Weise. Die hat immer virtuos gewechselt zwischen einer Gesangsstimme, zwischen, die hat ja dann auch ganz viel Jazz gemacht, virtuosem Gitarrespiel oder Stepptanz und dann wieder eine lustige Szene gespielt, dann wieder was ganz Anrührendes gemacht. Und das hat mich sehr beeinflusst und das hat dann eben die Maria Mucke auch weiter geprägt. Also sie hat beides. Sie hat szenisch mit mir gearbeitet. Sie ist ja ursprünglich Schauspielerin. Also Gesang kam bei der Maria Mucke später erst dazu. Und das, was sie unterrichtet hat, war immer szenisch. Also es war immer aus der Situation heraus und dass man, während man das singt, das auch wirklich denkt und nicht nur Töne singt. Und so hat das angefangen. Und das hat sich dann später eben weiterentwickelt. Und dann in meinem Spezialstudiengang hatte ich da natürlich dann auch Unterricht in Szene, in Sprechen. Und dann habe ich halt mit tollen Leuten zusammengearbeitet. Mit Birgitta Linde, mit Michael Quast. Und da habe ich dann auch noch verschiedene Stilrichtungen kennengelernt.
Sie sind schon in die unterschiedlichsten Frauenrollen geschlüpft. Also Clara Schumann haben Sie schon gegeben, die fromme Helene, die Wirtin im Weißen Rössel, Marilyn Monroe. Gibt es eine Rolle, in der Sie ganz besonders aufgehen?
Das war eigentlich immer interessant. Jede Arbeit ist von neuem. Man fängt immer wieder bei Null an und baut einfach sich diese Figur zusammen. Und ich kann gar nicht sagen, dass ich irgendwas lieber gemacht habe als was anderes, weil das ist immer wieder ja wie so eine Geburt. Ja, also ich kann auch nicht sagen, dass ich ein Kind lieber habe als das andere. Die sind beide gleich toll. Und so ist es auch, wenn man ein gutes Team hat, gute Kollegen oder einen guten Regisseur, gute Regisseurin, dann macht es einfach, egal was es ist, unheimlich Spaß, diese Rolle neu aufzubauen. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied zwischen einer Clara Schumann und einer Florence Foster Jenkins. Aber ich kann nicht sagen, dass eins mehr Spaß macht als das andere. Es ist einfach anders.
Und mal andersrum gefragt, gibt es eine Rolle, Sabine Fischmann, vor der Sie besonders Respekt haben?
Das sind eigentlich alle Rollen und auch jede Vorstellung wieder. Also manchmal ist man natürlich müde und denkt sich, oh, ich würde jetzt einfach lieber schlafen. Aber dann ist es so, wenn die Lichter angehen oder der Vorhang aufgeht, dann ist das wie etwas Unbedingtes, was durch einen durch muss. Und dann geht man auf die Bühne und hat einfach diese Kraft. Und das ist das, das merkt man erst dann, wenn man mal 2 Monate nicht auf der Bühne steht. Das fehlt einem dann. Das ist einfach diese Energie, die man kriegt oder die man gibt. Und dann wird das total unbedingt und dann tut man es einfach. Ich kann gar nicht sagen, dass ich irgendeine besondere Rolle unbedingt spielen möchte oder unbedingt nicht spielen möchte, sondern bisher war es glücklicherweise immer so, dass es mehr Angebote gab als Wünsche und dann konnte ich mir es aussuchen.
Und man schafft das auseinanderzuhalten?
Ja, das ist, also Gott sei gedankt, dass ich Klavier studiert habe erst, weil da musste ich mich einfach bei zum Beispiel so einer Chopin-Ballade mit meinen 10 Fingern und diesen vielen, vielen Tasten, da war ich so dermaßen Multitasking geprägt, dass ich das eigentlich vergleichsweise einfach finde. Ich könnte nicht Orgel spielen, das habe ich nicht gelernt, aber Organisten, ich glaube, die können das noch besser, weil die haben dann noch die Füße dabei.
Ja, Menschen und ihre Musik, das ist unser Thema hier in HR2 Kultur in der Sendung 2 bis 4. Sabine Fischmann, Auswahl Lieblingssongs, die gerade gut passen. Das ist das Stichwort schon gleich für den nächsten Titel, denn Sie haben gesagt, Happy Days Are Here Again mit Barbara Streisand. Die neueste Aufnahme, die ist so wunderschön, die müssen wir unbedingt spielen. Warum passt das jetzt gerade so gut?
Naja, ich habe gedacht, es gibt ja immer wieder Zeiten, wo es mal nicht so gut läuft, ja, wo einfach irgendwie alles drunter und drüber geht. Und so, ich denke, die Zeit, die wir momentan erleben, ist schon eine insgesamt doch sehr krasse Zeit mit biblischen Ausmaßen auf der ganzen Welt. Und mich hat das so berührt, weil Barbara Streisand in dieser neuen Aufnahme sagt, das ist politisch bezogen, und sie sagt, also wir wünschen uns, dass wir am so und so vielten wieder alle sagen können, Happy Days are here again. Und das, glaube ich, wünschen wir uns jetzt momentan alle, dass wir irgendwann wieder mal sagen können, jetzt ist Schluss mit Corona, jetzt ist Schluss mit der Pandemie, jetzt können wir wieder alle auf die Bühne gehen und können wieder vor vollem Haus spielen, und wir müssen diese Masken nicht aufziehen, nicht im Unterricht und nicht in der Straßenbahn, sondern es gibt einen Impfstoff, es gibt kein Corona mehr, alles ist weg and Happy Days are here again.
Happy days are here again. The skies above are clear again. So let's sing a song of cheer again. Happy days are here again.
Happy days are here again, Barbara Streisand und Sabine Fischmann schmilzt dahin.
Ja, das ist so eine wunderschöne Nummer. Ich finde, das ist so tröstend und so mutmachend. Und sie singt es wie eine Mama, die uns alle in den Arm nimmt und sagt, alles wird gut.
Kann man gebrauchen in diesen Zeiten.
Ja.
Ja, und damit sind wir schon fast am Ende unserer Sendung. 2 bis 4, Menschen und ihre Musik. Sabine Fischmann hat die Musik für heute zusammengestellt. Und Sabine Fischmann wäre nicht Sabine Fischmann, wenn sie nicht für Überraschungen gut wäre. Denn gestern Abend habe ich noch eine kurze Nachricht bekommen. Könnte ich nicht auch noch was singen in dieser Sendung? Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Im Gegenteil, na klar. Und damit wir unter Corona-Auflagen hier im Studio auch den Gesang hinbekommen, verabschiede ich mich an dieser Stelle schon mal, Sabine Fischmann. Sie dürfen hier noch weiter singen im Studio. Und ich kann schon mal verraten, es wird geschmacklich ziemlich süß.
Ja, genau. Das ist ein Titel aus unserem Programm Pappsatt. Da haben der Ali und ich ein 20-Gänge-Menü für 2 Stimmen, Gitarre, Klavier und Beilagen auf die Bühne gebracht. Und ja, es ist eigentlich ein Liebeslied. Und ja, wie es dann halt so geht, wenn man etwas essen will, aber auf Diät ist.
Ja, das war HR2 Kultur, die Sendung 2 bis 4, Menschen und ihre Musik, heute mit Sabine Fischmann. Nach den 16 Uhr Nachrichten geht es hier weiter mit der Klassikzeit, mit dem HR Sinfonieorchester. Mein Name ist Adelheid Kleine. Ich danke fürs Zuhören. Vielen Dank, Sabine Fischmann, fürs Kommen. Und ich gebe die Bühne frei, beziehungsweise das Studio frei für Mousse au Chocolat.